dass Verbrechen in einem unvorstellbaren, und ich mag diese Allgemeinwörter nicht, in einem wirklich schwer vorstellbaren Maße an diesen Orten begangen worden sind. Das zieht Menschen hierher und dafür stehen diese Orte. Wie können Menschen sowas antun? Das heißt, der Blick in den Höllenschlund und die Vergegenwärtigung, die an solchen Orten stattfindet, bringt einen an das Fundamentalste von Humanität. Und das merken Menschen, egal mit welchen sozialen, kulturellen, religiösen oder Altershintergründen sie hier auftauchen. Das merken nicht alle, aber viele. Das betrifft ja auch mich. Das ist ein Ort, wo es keine Menschenwürde gab.
Professor Jörg Skribeleit ist der Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Ein Ort, den er seit seiner Kindheit kennt. Er wächst in der nördlichen Oberpfalz in Fohnstrauß auf, ganz in der Nähe von Flossenbürg. In seiner Kindheit besucht er das ehemalige Lager mit seinen Eltern.
Flossenbürg ist ja ein bisschen ein schwieriger Ort, ein irritierender Ort, weil es im Prinzip eine Parklandschaft war. Also es gab zwar eine Gedenkstätte, die aber als Friedhof, als Waldfriedhof gepflegt worden ist. Ich erinnere eigentlich nur, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da Menschen geschunden und ermordet wurden. Das Krematorium, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen und die Erzählung, da seien Menschen verbrannt worden, das war ein befremdlich gruseliges Gefühl, das da zurückblieb, aber mehr auch nicht.
Auf dem ehemaligen Lagergelände entstand nach dem Krieg eine Wohnsiedlung. Auf Hinweisschildern zur Gedenkstätte fehlen lange die Buchstaben KZ. Jörg Skribeleit wartet in Berlin auf ein Stipendium für seine Doktorarbeit, als der Kulturwissenschaftler Mitte der 1990er Jahre ein Stellenangebot aus seiner alten Heimat bekommt. Er soll die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg neu gestalten, mehr als 50 Jahre nach der Befreiung des Lagers.
Die 90er Jahre, also der 50. Jahrestag der Befreiung, war ja das erste gemeinsame Großgedenken des wiedervereinigten Deutschlands. Und es war überhaupt nicht klar, ob jetzt die Erinnerung an die kommunistischen Verbrechen, die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen verdrängt oder überdeckt. Das heißt, wir sind in einem gesamtgesellschaftlich hochpolitischen Diskurs und in einer extrem hohen Aufmerksamkeit.
Genau wie Flossenbürg geraten viele ehemalige Konzentrationslager nach dem Krieg zunächst in Vergessenheit. In Sachsenhausen, Bergen-Belsen oder Neuengamme werden die Krematorien abgerissen. Die Erinnerung an den Völkermord des NS-Regimes an rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden ist in der Bundesrepublik verknüpft mit Orten wie Dachau oder Auschwitz. Genau wie die Verfolgung von Homosexuellen, politischen Gegnern, Sinti und Roma, Behinderten und Menschen aus Osteuropa. Diejenigen, die sich nach dem Krieg für KZ-Gedenkstätten einsetzen, gelten als Nestbeschmutzer und sind bis in die 1980er Jahre oft in der Minderheit.
Im Westen waren es tatsächlich im Wesentlichen verwaltete Friedhöfe, wo es keine Mitarbeiter gab, wo es keine Sammlung gab, keine Archiv gab, keine wissenschaftliche Forschung gab.
Sagt Ricola Gunnar Lüttgenau, Historiker und Kurator der Dauerausstellung in der Gedenkstätte Buchenwald. Anders ist es nach dem Krieg in der DDR.
Das gab es schon zu DDR-Zeiten, weil eben Überlebende gesagt haben, wir müssen die Erinnerung auf Dauer stellen. Und damit gab es in einer Gedenkstätte wie Buchenwald, wenn Sie so wollen, eine gelungene Infrastruktur, die westdeutsche Gedenkstätten zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, noch nicht hatten. Das musste erst nachgeholt werden in den 90er Jahren. Und da hat tatsächlich erstmals auch die Bundesrepublik gesagt, ja, das ist eine nationale Aufgabe, denn tatsächlich vor 1990 gab es keine einzige Gedenkstätte in Westdeutschland, die Bundesgelder bekommen hätte. Nach 1990 ist es dann erstmals erfolgt.
In der Gedenkstättenkonzeption bekennt sich der Bund 1999 zu einer dezentralen Erinnerungskultur und ermöglicht die Förderung von Gedenkstätten. Die 1990er Jahre gelten daher auch als die Jahre des Memory-Booms, sagt Jörg Skribeleit von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
Als wir hier in Mitte, Ende der 90er Jahren begonnen haben, diesen Ort neu zu konzipieren, ist es unter der Überschrift Wiederentdeckung eines europäischen Erinnerungsortes gelaufen. Wichtig war für uns erstmal einen zugewachsenen, einen bewusst zum Verschwinden gebrachten Verbrechensort in dem, was noch da ist, wieder sichtbarer zu machen.
Unter der Leitung von Skribeleit werden große Teile des Bewuchses abgeholzt, Grabungen durchgeführt, bis die Spuren der Baracken entdeckt werden. Heute gibt es in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zwei Dauerausstellungen und ein Bildungszentrum mit einem Museumscafé.
Mir persönlich und uns als dann eine Einrichtung, die sehr schnell gewachsen ist, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, war fundamental wichtig, von Anfang an nicht permanent den moralischen Zeigefinger zu erheben, sondern in einer den Opfern zugewandten, selbstkritischen Geschichtserzählung und in immer offener werdenden Bildungsprogrammen über die Geschichte, die Verbrechensgeschichte zu informieren, gleichzeitig aber mit Menschen, sowohl den Bewohnerinnen von Flossenbürg als auch denen, die dann vermehrt nach Flossenbürg gekommen sind, in Gespräche zu kommen, welche Bedeutung diese Verbrechensgeschichte für uns in der Gegenwart und Zukunft hat.
Seit der frühen Neuzeit markieren Menschen historische Orte, zum Beispiel Schlachtfelder des Bauernkrieges, sagt der Historiker Ricola Gunnar Lüttgenau. Doch das, was wir heute unter einer Gedenkstätte verstehen, ist geprägt durch die Erinnerung an die Opfer von Verfolgung und Gewaltherrschaft im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ricola Gunnar Lüttgenau.
Was auch damit zu tun hat, dass die Konzentrationslager selber ein völlig neues Ereignis sind, was in ihrer Umwertung und Umwerfung all dessen, was vorher gültig schien, viel radikaler, universal gleichsam in die Zivilisation eingreifen, als das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Schlachtfeld, was es vielleicht vorher gab.
Gedenkstätten sind mehr als ein Mahnmal oder ein Denkmal. Sie sind Institutionen, sagt der Politologe Dr. Bert Pampel. Er leitet die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.
Eine Gedenkstätte befindet sich am historischen Ort. Eine Gedenkstätte im Sinne, wie ich es verstehe, ist ein Ort, an dem man sich informieren kann über das Geschehen, an dem es eine Sammlung gibt, an dem am besten Fall historische Delikte sichtbar sind, anschaulich sind. Im besten Fall gibt es noch ein Vermittlungsangebot in Form von Pädagogik.
Für Angehörige sollen Gedenkstätten außerdem ein Ort der Trauer sein können. Die Besucher sollen Mitgefühl mit den Opfern empfinden und für die Gefahren der Zukunft sensibilisiert werden, sagt Bert Pampel. Doch gelingt das überhaupt?
Ja, da kommen wir zum schwierigen Thema Wirkungen von Gedenkstättenbesuchen. Es gibt so gut wie keine Forschung. Es gibt einige Versuche, aber die sind oft auf kleiner Datengrundlage. Sie entstehen durch Beobachtungen von Mitarbeitern. Sie entstehen durch Einträge in Gästebüchern. Also im Verhältnis zu den Ansprüchen, die an Gedenkstätten öffentlich oder auch von den Mitarbeitern selbst gestellt werden, ist die Forschung kläglich.
Bert Pampel zählt zu den wenigen Wissenschaftlern, die zur Wirkung von Gedenkstätten geforscht haben. Er sagt, Besucher erfahren in Gedenkstätten durchaus Neues, zum Beispiel wie es den Häftlingen dort ging. Anders sieht es bei der Frage aus, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Und da haben die Untersuchungen, die wenigen Untersuchungen, die es eben gibt, ergeben, dass der Besuch nicht notwendigerweise simplifizierende, vereinfachende Deutungsmuster, wie zum Beispiel die These vom Befehlsnotstand, dass sich also Täter nicht anders verhalten konnten oder dass die Mehrheitsbevölkerung davon nichts wusste, von den Verbrechen, die ändern sich nicht durch solche Besuche. Also da gibt es wenige Anhaltspunkte dafür.
Auch die Frage, ob sich rechts- oder linksextreme Einstellungen durch einen Besuch ändern, haben wenige Studien erforscht. Diese deuten jedoch darauf hin, dass Gedenkstättenbesuche in dieser Hinsicht nicht wirken.
Das heißt, weder nimmt Ausländerfeindlichkeit ab, das ist ein Ergebnis, was man schon in den 1980er Jahren bei Befragungen gezeigt hat, noch ändern sich Einstellungen zum Nationalsozialismus im Hinblick zum Beispiel auf eine Frage, die man gestellt hat, die lautete, der Faschismus hatte auch seine guten Seiten. Auch solche Einstellungen ändern sich nach dem, was man bis jetzt Untersuchungen ermittelt hat, kaum.
Gedenkstätten können im besten Fall bewirken, dass Einstellungen in Frage gestellt werden, sagt Bert Pampel. Doch wie lassen sich Bewusstseinsänderungen überhaupt feststellen? Möglicherweise gibt es einen Effekt, der wissenschaftlich schwer zu erfassen ist. Jörg Skribeleit von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
Es ist ja immer so ein bisschen die Erwartung nach diesen gedenkstättenpädagogischen Marienerscheinungen. Also schickt die in eine Gedenkstätte und dann werden sie gute Demokraten. Also so einfach funktioniert das überhaupt nicht. Messen kann man sowieso nicht. Und auch also nicht an Wahlergebnissen. Das ist eine totale Chimäre. Also ich glaube, wir müssen auch extrem mit in Betracht ziehen, dass das, was Menschen hier ganz real empfinden als Erlebnis, als Emotion, ein nicht messbarer, aber vielleicht doch auch nachhaltiger Effekt wird.
Jörg Skribeleits Schreibtisch steht in der ehemaligen Lagerkommandantur im Büro des Schutzhaftlagerführers. Als Leiter der Gedenkstätte beobachtet er oft, wie sich Besucher über das Gelände bewegen und worüber sie sprechen.
Und auf einmal sitzen da junge Leute und machen da Pause und blicken aufs Lager und unterhalten sich, also das ist das, was man so mitkriegt, wenn man daran vorbeigeht, unterhalten sich ganz anders als vor einer Informationstafel. Aber nicht anders despektierlich, sondern anders tiefer.
Das, was Besucher abseits einer Führung durch die Gedenkstätte erleben, kann prägende Eindrücke hinterlassen. Auch wenn sie sich mit Fragen beschäftigen, die nicht direkt mit dem Holocaust zu tun haben, kann das zu einer nachhaltigen Wirkung beitragen.
Wir haben moderne Ausstellungen, wir haben ganz viele moderne Formate, die auch optisch wahrnehmbar sind. Und die Reaktion, boah, das ist aber so schön hier. Und die Frage, darf es an solchen Orten schön sein oder muss es immer schwarz-weiß sein? Darf eine Ausstellung modern und stylisch sein? Darf ein Café loungig sein? Diese Spannung, die an solchen Orten meist vorhanden ist, aber nicht immer. Gerade diese Spannung ist in einem Bildungsprozess das Interessante, an das sich Menschen dann zurückerinnern.
Doch was führt dazu, dass sich Menschen überhaupt noch mit der Vergangenheit beschäftigen? Die Gesellschaft verändert sich und damit auch die Herausforderungen für Gedenkstätten.
Eine Sache, die ich über den Holocaust verlernen musste, war, dass die Deportationen in der Stille der Nacht stattfanden.
Neuengamme ist als erste KZ-Gedenkstätte auf der Plattform TikTok unterwegs, die vor allem bei jungen Leuten beliebt ist. Dort veröffentlichen Content-Creator wie Marie Zachka Kurzvideos, die über den Holocaust aufklären und Interesse wecken sollen. Auf Englisch, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Und im ersten Jahr mussten sie sogar durch ganze Dörfer laufen, bevor sie hier im Lager ankamen.
Dr. Iris Groschek arbeitet in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Sie ist verantwortlich für die Social-Media-Kanäle der Einrichtung. Die Arbeit mit den Besucherinnen und Besuchern vor Ort sei nach wie vor die Grundlage. Aber
in der heutigen Zeit ist es zunehmend wichtiger, geradezu unabdingbar geworden, dass wir uns mehr kümmern um eine digitale und damit ortsunabhängige Vermittlungsarbeit. So erreichen wir nämlich nicht nur die Menschen, die physisch zu uns kommen können, sondern darüber hinaus eine viel, viel größere interessierte, virtuelle, sage ich mal, Besucherschaft.
Iris Groschek sagt, der physische Besucher war einmal da und ist dann wieder weg. Wer digital einen Kanal abonniert, beschäftigt sich im Alltag immer wieder mit Geschichte und der Erinnerung an die Opfer.
Wenn ich also mit der Generation Z in Verbindung bleiben möchte und mit ihnen gemeinsam diskutieren möchte, wie sieht eine zukünftige Erinnerungskultur aus, dann muss ich dort sein, wo die junge Generation ist. Und deswegen sind wir auf TikTok gegangen.
Eine Plattform, auf der jeder und jede seine oder ihre Meinung mitteilen kann. Auch über Geschichtsthemen wie den Holocaust.
Und gerade deswegen ist es eben auch so wichtig, weil es eben viele Menschen gibt, die diese Plattform auch dazu nutzen, um Fake News zu verbreiten, um Hassnachrichten zu verbreiten, um geschichtsverzerrende Inhalte hochzuladen. Dass wir gesagt haben, als Institution, die ein gewisses Standing hat und die eben auch glaubhaft ist für einen großen Bevölkerungsteil, dass wir uns dort darstellen und zwar nicht als Institution, die unansprechbar ist oder die eben eine große Institution ist, sondern als jemand, der ansprechbar ist, als jemand, der neugierig ist.
Videos auf TikTok sind in der Regel rund eine Minute lang. Wenig Zeit, um über ein komplexes Thema wie den Holocaust zu sprechen. Außerdem ist die Sprache dort eine andere als auf einer Infotafel in der Gedenkstätte. Da heißt es dann zum Beispiel:
3 Dinge, die du nicht in einer KZ-Gedenkstätte machen solltest. Zum Beispiel haben wir gesagt, don't judge how others behave. Also verurteile nicht, wie andere Leute sich an einem solchen Ort verhalten. Vielleicht haben die einen Grund, indem wir dann die Geschichte einer Familie erzählt haben, die mit ihrem Kleinkind hierher gekommen sind. Dieses Kleinkind ist überall rumgeturnt, ist laut gewesen und so weiter. Und das war aber eine Familie, die einen Familienangehörigen hier im KZ verloren hatte.
Etwa 40.000 Follower hat die KZ-Gedenkstätte Neuengamme auf TikTok. Iris Groschek sagt, die Community ist international. Junge Menschen aus den USA, aus Kanada, Großbritannien und Frankreich seien unter ihnen.
Und das haben wir so nicht erwartet, dass das Interesse so groß ist. Und das bestärkt sozusagen die Studien, die es gibt, die sagen, die junge Generation hat ein großes Interesse an der NS-Zeit. Vielleicht weiß sie nicht so viel oder vielleicht möchte sie auch anders erreicht werden. Aber das Interesse ist einfach da.
Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme lockt mit dem TikTok-Account auch neue Besucherinnen und Besucher an.
Eine andere Geschichte, die noch aus der Anfangszeit unserer TikTok-Zeit stammt, ist, dass eine Familie hierher gekommen ist, sich im Eingangsbereich aufgehalten hat und eine Kollegin hat gefragt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Und weil die Mutter etwas erschöpft sich hingesetzt hat und dann meinte die erwachsene Frau, ja, ich musste ja kommen, meine Kinder wollten hierher, sie hatten das auf TikTok gesehen.
Auch Iris Groschek wünscht sich, dass mehr über die Nachhaltigkeit von Gedenkstättenbesuchen geforscht wird. Doch für sie ist klar, eine Internetpräsenz kann sich dabei nur positiv auswirken.
Die Nachhaltigkeit kommt dann zustande, wenn ich wirklich im Kopf eines Menschen, der durch unsere Videos scrollt oder vielleicht eine Geschichte sich anschaut und sich dafür entscheidet, noch eine weitere Geschichte anzuschauen und noch eine weitere Geschichte anzuschauen, dann bekomme ich zwar sehr kleinteilige Informationen und eine fragmentierte Information, indem ich nur ein kleines Video anschaue, aber durch diese Ansammlung von mehreren Videos ergibt sich ja auch ein durchaus größeres Bild. Das ist wie so ein Puzzle, was sich ein wenig zusammensetzt.
Wer sich online für das Thema interessiert, der sucht eine Gedenkstätte vielleicht auch im echten Leben auf. Auch andere Gedenkstätten sehen sich inzwischen in der Pflicht, in der digitalen Welt aktiv zu sein und dort für die Würde der Opfer einzutreten. Für viele ist das aber ein völlig neues Aufgabenfeld. Ricola Gunnar Lüttgenau von der Gedenkstätte Buchenwald.
Inzwischen wird die Geschichte von Buchenwald geleugnet, verharmlost, verkleinert, auch im digitalen Raum. Zum Beispiel, dass in dem KZ Buchenwald Lampenschirme aus Menschenhaut gefertigt wurden, wird eben in den sozialen Medien geleugnet. Und deswegen müssen wir entsprechend forensische Gutachten auch digital als Dossier zur Verfügung stellen, damit Menschen im digitalen Raum sozusagen einen Ankerpunkt haben, eine Art Leitplanke haben und diese Diskussion nicht völlig faktenfrei entsprechend im digitalen Raum geführt werden.
Die Gedenkstätte Buchenwald hat auch aus diesem Grund einen Instagram-Account. Dass die Erinnerungen an die Konzentrationslager bekämpft werden, ist aber keine neue Erscheinung, sagt der Historiker.
In den 90er Jahren hatten wir hier Auftritte vom späteren nationalsozialistischen Untergrund in SA-Uniformen, Zerstörungen und zwar so stark und so häufig, dass wir in der Gedenkstätte eine eigene Polizeiwache hatten, da es überhaupt keinen Sinn mehr machte, permanent sozusagen zwischen Weimar und Buchenwald hin und her zu fahren, sodass die Polizei gleich hier blieb.
Kritiker der Erinnerungskultur, ob links- oder rechtsextrem, gibt es in Deutschland schon länger.
In den 10er-Jahren waren tatsächlich aber die Schmierereien fast heimlich, verschämt, irgendwie so ein kleines Hakenkreuz in die Bank hineingeritzt oder in einen Baum. Das gab es jeden Monat vielleicht.
Inzwischen sind die Provokationen offensichtlicher, Zum Beispiel, wenn der Lagerplan der Gedenkstätte Buchenwald mit dem Zeichen einer Neonazi-Gruppierung beschmiert wird.
Insofern sind wir tatsächlich so eine Art nicht nur Wächter der Vergangenheit, sondern haben die Funktion, nicht wir als Person, sondern als Ort, einen Platz anzubieten darüber, für Menschen hier hinzukommen, um von hier aus kritisch auf die Gegenwart zu schauen.
Jörg Skribeleit leitet die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg seit mehr als 25 Jahren. Zunächst galt seine Stelle nur für ein Jahr. Aber er sagt, es gibt immer etwas zu tun.
Ich merke für mich, und ich habe meine Entscheidung auch getroffen, hier zu bleiben, also sehr bewusst getroffen, dass es hier nicht nur noch Dinge zu tun gibt, sondern dass ich auch heute und hoffentlich auch die nächsten Jahre am richtigen Ort arbeite, weil sich Erinnerung verändert, weil die Fragen, die wir hier beschäftigen, grundsätzliche Menschheitsfragen sind, die momentan aktueller denn je sind oder wieder werden. Das wird uns von außen auch gespiegelt.
Auch wenn es wissenschaftlich nicht eindeutig erforscht ist, glaubt Skribeleit fest an die demokratische Wirkung von Gedenkstätten. Solange das Gedenken mehr ist, als Besucher vor den Folgen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu ermahnen.
Und dann wirkt dieser Höllenschlund und dieser Höllengrund, der ehemalige Konzentrationslager sind, wirklich auch demokratisierend und im allerbesten Sinn. Menschen fühlen sich dann in ihrem Menschsein ernst genommen, weil sie gesehen haben, was Nicht-Ernstnehmen von Menschsein im Extremfall bedeuten kann.
Was Gedenkstätten zu Institutionen der Demokratie macht, erzählte Justin Patchett. Wenn Sie mehr über die Befreiung der Konzentrationslager erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Podcast Alles Geschichte. In einer fünfteiligen Serie erzählen Eva Deinert und Yvonne Meyer die Geschichten der Menschen, die die Alliierten aus den Lagern der Nazis gerettet haben. Die Befreiung finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder über den Link in den Shownotes.